Als Gemeinde haben wir uns vorgenommen, uns intensiver mit der anstehenden Gemeindeleitungswahl zu beschäftigen. Es gilt dabei, den Fragen nachzugehen, also welche Personen möchte Jesus Christus denn eigentlich in der Gemeinde hier in Dillenburg in die Leitung hineinberufen? Aber es geht auch um die Frage, welche Voraussetzungen, welche Fähigkeiten sollten solche Personen denn überhaupt mitbringen? Und drittens auch, ganz praktisch, Mikrofon. Was beinhaltet dieser Dienst denn überhaupt? Gemeindeleitung. Dazu ist die Beschäftigung mit der Bibel, dem Wort Gottes, einfach maßgeblich. Und wir hoffen, die Gemeindemitglieder tun das auch schon über die ganze Zeit der Gemeindeleitungswahlen, die werden ja bis in den Mai hineingehen. Aber zusätzlich möchten wir auch Wege anbieten. Und einer dieser Wege ist heute Morgen auch, dass wir zusammen mal etwas wagen. Zu dritt zu predigen. Ein Predigtgespräch zu haben, eine ganz andere Form. Wir hoffen und wir glauben, dass dadurch auch die verschiedenen Eindrücke und die Nuancen, die wir haben, auch zum Tragen kommen können und die Gemeinde das mitbekommen kann. Vielleicht soweit. Aber zum Bibeltext. Denn wir wollen diesem Predigtgespräch hier einen Bibeltext voranstellen. Und das ist ein grundlegender Text. Paulus schreibt ihn an den noch recht jungen Timotheus. Und der Timotheus, der ist in seinen jungen Jahren hat er schon Leitungsaufgabe. Und er ist jetzt in der Situation, dass es offensichtlich in der Gemeinde eine weitere Leitung geben soll. Und es sollen neue Leiter oder mehrere Personen berufen werden in diese Leitung hinein. Und Paulus schreibt aus diesem Hintergrund kommend der Gemeinde, dem Timotheus, was denn dafür wichtig wäre. Also die Situation ist mit der unsrigen irgendwie vergleichbar. Wir hören mal auf den Bibeltext.
Ich lese aus der Guten Nachricht Bibel, 1. Timotheus 3, die Verse 1 bis 7. Es ist ein wahres Wort, wenn jemand die Leitung einer Gemeinde erstrebt, dann sucht er eine große und schöne Aufgabe. Ein Gemeindeleiter soll ein Mann sein, an dem es nichts auszusetzen gilt. Er darf nur einmal verheiratet sein. Er muss nüchtern, besonnen und charakterfest sein. Er muss gastfreundlich und ein guter Lehrer sein. Er soll kein Trinker oder gewalttätiger Mensch sein, sondern ein freundlicher und friedliebender Mann. Er darf auch nicht am Geld hängen. Er muss die Pflichten eines Familienoberhaupts vorbildlich erfüllen und Kinder haben, die ihn achten und ihm gehorchen. Denn wenn jemand seine eigene Familie nicht zu leiten versteht, wie kann er dann die Sorge für die Gemeinde Gottes übernehmen? Er darf nicht erst vor kurzem Christ geworden sein, sonst wird er stolz und der Teufel bringt ihn so weit, dass Gott ihn verurteilen muss. Auch außerhalb der Gemeinde muss er in gutem Ruf stehen. Er darf nichts Belastendes gegen ihn vorgebracht werden können. Sonst kann ihm der Teufel daraus einen Strick drehen.
Soweit einmal die ersten Bibelverse aus dem Timotheusbrief. Ich dachte schon, dieser erste Satz, der ist ja echt herausfordernd. Wenn jemand die Leitung einer Gemeinde erstrebt, dann sucht er eine schöne und große Aufgabe. Und die Verben, die hier im Griechischen verwendet werden für erstreben und suchen oder begehren, übersetzt Luther das sogar, die haben doch ganz aktive Elemente. Da sucht jemand den Leitungsdienst in der Gemeinde, da begehrt jemand, da erstrebt jemand. Und das ist eine schöne und große Aufgabe. Sag mal, wie passt das denn zu unserem Verständnis von dem Leitungsdienst?
Ja, im ersten Moment bin ich da auch ein bisschen drüber gestolpert. Das liest sich im ersten Moment komisch, die Leitung der Gemeinde zu erstreben. Ich habe das Gefühl, bei uns in der Gemeinde ist das eher so ein Tabuthema. Kaum jemand würde sagen, ich will in die Gemeindeleitung. Irgendwie spricht man darüber nicht so. Der Text sagt das aber ganz selbstverständlich. Wenn jemand die Leitung der Gemeinde anstrebt, nicht falls, also wenn, und das heißt eigentlich, ja, das passiert regelmäßig. Also von daher ist es ganz normal, darüber nachzudenken und das auch erstreben zu dürfen oder zu wollen. Falls also hier jemand im Gottesdienst sitzt, der sich mit der Frage beschäftigt, was würde es denn bedeuten, wenn ich vorgeschlagen werde zur GL-Wahl und darüber nachdenkt, das ist okay, darüber nachzudenken. Bei mir war es eher so, dass ich die Leitung in einem Arbeitsfeld angestrebt habe. Ich war ja kommissarisch im Arbeitsfeldleiter vom Jugendbereich. Und als dann absehbar war, dass wir dann da niederberufen werden, habe ich gedacht, gut, dann brauche ich das nicht mehr machen. Und es gab ja noch viele andere Felder, die unbesetzt waren. Und dann habe ich gedacht, die Arbeit im Gemeinderat hat mir Freude gemacht, das habe ich gern gemacht. Und ich wollte sehen, wo da Gottes Platz für mich ist. Und mitten in der Beschäftigung um diese Gedanken kam dann aber auf einmal die Anfrage, mich der Wahl für die Gemeindeleitung stellen zu wollen. Und in der Beschäftigung mit der Frage, ob das Gottes Wille ist und ob das passt, war eine Frage für mich von wichtiger Bedeutung. Und das war die Frage, ob ich neben meinem fordernden Job genug Zeit haben würde, diesem anspruchsvollen Dienst in der Gemeindeleitung wahrnehmen zu können in einer guten Art und Weise. Ich bin beruflich auch öfters mal mehrere Tage unterwegs und da war ich mir noch nicht mal sicher, ob ich regelmäßig an den Sitzungen teilnehmen konnte. Und dann habe ich aber den Eindruck bekommen von Gott, wenn Gott das möchte, wenn die Gemeinde mich beruft, dann wird er das segnen und dann wird er mir das auch geben, was ich dazu brauche. Und tatsächlich bin ich jetzt knapp 2 Jahre in der Gemeindeleitung und ich kann freudig sagen, dass ich in dieser ganzen Zeit nur 2-mal nicht an der GL-Sitzung teilnehmen konnte, wegen einem dienstlichen oder beruflichen Termin. Und das ist für mich ein großer Segen und ein Wunder und da hat Gott gewirkt. Es geht in ganz vielen Möglichkeiten oder Terminen, klappt es, dass ich die so schieben kann, dass ich zur GL-Sitzung hier sein kann und das finde ich toll und das nehme ich an als Gottes Wirken wahr. Und das möchte ich auch euch weitergeben und euch Mut machen, wenn ihr euch mit dem Gedanken beschäftigt, habt man Zeit für Gemeindeleitung. Gott wird die Zeit schenken, wenn er euch beruft und wenn das euer Platz ist, dann wird das nicht das Problem sein. Und jetzt habe ich ein bisschen erzählt, wie es war mit meiner Berufung. Christina, wie war das denn bei dir?
Ja, bei mir war das ganz anders und das finde ich eigentlich auch sehr schön zu sehen, dass Gott einfach viele Wege mit uns geht, dass er uns auch kennt und weiß, was wir brauchen, ob wir eher die Typen sind, die sagen, ja, Gemeindeleitung will ich oder eher, oh, Gemeindeleitung, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ja, Gott sieht das und ich glaube, er spricht uns auch auf die Weise an, die wir brauchen und die uns gut tut. Also bei mir ist es jetzt schon lange, lange her, 2011 war das und ich wurde zum zweiten Mal angefragt. Beim ersten Mal hatte ich gesagt, nein, meine Kinder waren noch sehr klein, ich kann mir das eigentlich nicht vorstellen. Und auch bei der zweiten Anfrage, als ich dann durch die Vorwahl angefragt war, habe ich mir sehr viele Gedanken gemacht und mich ja sehr schwer getan, auch mit dem Gedanken, diese Berufung anzunehmen. Und der Stichtag, das werde ich nie vergessen, das war der 14.01.2011, war ein Freitag. Und bis dahin sollte ich jetzt dem Wahlausschuss Rückmeldung geben und habe das auch wirklich aufgeschoben bis dahin. Also es ist eigentlich gar nicht meine Sache. Ich bin so der Hop- oder Top-Typ und daran habe ich schon gemerkt, Ich brauche mehr. Ja, ich hatte einfach nicht diese Zusage, wie sie für mich in dem Moment wichtig und nötig war. Und an dem Morgen fing in meiner Bibellese eine neue Textlese, ein neuer Textabschnitt an. Und das war der Text aus Richter 4, die Verse 4 bis 8. Und das sind die Verse, ich lese jetzt mal kurz vor. Zu der Zeit war Richterin in Israel die Prophetin Deborah, die Frau Lapidots. Sie hatte ihren Sitz unter der Palme Deborahs zwischen Rama und Bethel auf dem Gebirge Ephraim. Und die Israeliten kamen zu ihr hinauf zum Gericht. Und sie sandte hin und rief Barak, den Sohn Abinoams aus Kedesh in Naphtali, und sprach zu ihm, hat dir nicht der Herr, der Gott Israels, geboten, geh hin und zieh auf den Berg Tabor und nimm 10.000 Mann mit dir von den Naphtalitern und den Sebulonitern. Ich aber will Sisera, den Feldhauptmann Jabins, zu dir lenken an den Bach Kishon mit seinen Wagen und mit seinem Heer und will ihn in deine Hände geben. Und Barak sprach zu ihr, wenn du mit mir gehst, so will ich gehen. Gehst du aber nicht, so will ich auch nicht gehen. Und das war für mich in dem Moment gerade so, als hätte Gott bei mir angerufen und hätte gesagt, ja, Christina, das ist der Text, der heute Morgen ganz genau für dich gilt. Das ist eine der ganz wenigen Geschichten aus dem Alten Testament, in denen eine Frau so eine ganz klare Führungsposition einnimmt. Das ist eine der ganz wenigen Geschichten, wo Männer zu ihr kommen, damals waren auch nur Männer in der Gemeindeleitung, und sie anfragen und also sagen, wenn du nicht mitgehst, gehen wir auch nicht. Ja, es steht eine neue Aufgabe an und wir wollen die gemeinsam miteinander meistern. Und das hat mir schon ganz stark das Gefühl gegeben, Gott will mich ganz bewusst haben in dieser Aufgabe ohne Wenn und Aber. Und da liegt es jetzt auch nicht an mir und kann ich mir das vorstellen und klappt es mit den Kindern und klappt es mit dem Beruf, sondern das ist jetzt mein Ding und das ist das, was Gott von mir möchte. Und ja, ich fand das, das ist was ganz Besonderes und das wird sicherlich auch nicht immer so sein. Aber für mich war es auch in vielen Zeiten, wo ich mich auch angefochten habe, gefühlt habe in meiner Berufung, das war eine sehr tolle Bestätigung und was, woran ich mich immer wieder auch festgehalten habe. Ja, deshalb, ich glaube, Gott kennt uns und weiß auch, was wir brauchen an Ansprache, an Bestätigung, wie der Ruf in unser Leben fallen soll. Wir müssen einfach nur offen dafür sein. Ich glaube, das ist einfach die Herzenshaltung, die er sich von uns wünscht. Und dann geht er auch so auf uns zu, entweder auf so einen Macher wie den Daniel und sagt, go Daniel, oder in dem Fall auf so einen Zögerer wie mich und sagt, ja, Christina, das ist deins.
Ja, und klar, das kann man nur erleben, wenn man sich diese Aufgabe auch stellt.
Ja, auch das, genau. Ja, im nächsten Vers geht es ja dann gleich weiter mit den Männern, um bei der Männergeschichte noch so ein bisschen hängen zu bleiben. Das heißt, der Gemeindeleiter soll ein Mann sein, an dem es nichts auszusetzen gibt. Er darf nur einmal verheiratet sein. Was bedeutet denn das jetzt in unserer Zeit und Gesellschaft heute?
Auch schwierig, ne? Also eine Person, an der es nichts auszusetzen gibt. Wo haben wir die hier? Ne? Nichts auszusetzen? Ist das der Maßstab? Kommt in der Übersetzung so zum Ausdruck? Ja. Ich würde mal sagen, als erstes mal dieses Wort, das ist wie eine Überschrift. Wie eine Überschrift über das, was jetzt im Folgenden kommt. Und Paulus legt das hier dann auch aus. Ich glaube nicht, dass er meint, dass diese Personen und dieser Personenkreis, um den es hier geht, nichts auszusetzen vollkommen wäre. Dann würde Paulus nämlich seine komplette Theologie über den Haufen schmeißen. Vollkommene Menschen gibt es nicht. Es gibt nur Menschen, die vor Christus Sünder sind und die Christus beruft, trotz ihrer Schuld. Den Christus Vergebung zuspricht, einen neuen Lebensanfang immer wieder und Steps mit ihnen geht, sie wieder aufhebt. Denn wir sind alle Sünder, schreibt Paulus, und mangelndes Ruhms, den wir vor Gott haben sollen. Ja, ich glaube, es ist eher damit gemeint, mit dieser Überschrift nichts auszusetzen, es sollen authentische, das sollen klare und sich in sich gefestigte Personen sein, die in die Leitung einer Gemeinde hineinberufen werden. Und jetzt beginnt er im Folgenden, das näher zu beschreiben, wie das denn aussieht. Und da heißt es als erstes, einmal verheiratet. Da wünschte ich mir auch wieder so eine bisschen klarere Formulierung. Da steht im Griechischen, wenn man das überträgt, ein Zahlwort, eins. Also Mann einer Frau. Was heißt denn das? Heißt das vielleicht als erstes, die Person muss aber verheiratet sein, weil sie durch das Verheiratetsein nochmal ein ganz neues Feld öffnet und das braucht man? Würde es dann heißen, Singles können gar nicht in die Leitung einer Gemeinde, in Leitungsaufgaben hineinberufen werden? Die Auslegung ist weniger wahrscheinlich. Wenn Paulus das gemeint hätte, dann hätte er das nicht so mit der Eins so betont. Ein Zahlwort eingelegt. Also nicht unbedingt muss verheiratet sein. Nächste Frage. Zweite Option. Ja, er darf nur einmal, ich ergänze, um das zu erklären, in seinem Leben verheiratet sein? Meint er das? Ja, wie ist das dann mit der Wiederheirat nach der Scheidung? Kann eine solche Person dann auch noch in den Leitungsdienst berufen werden? Oder noch etwas schärfer, wie ist das mit einem Christen, der Witwer oder Witwe wurde und dann wieder geheiratet hat? Kann diese Person keinen Leitungsdienst übernehmen, wenn er nur einmal in seinem Leben verheiratet sein darf? In beiden Beschreibungen wäre die Person ja zweimal, sagen wir mal, im Leben verheiratet. Und bei Scheidung und Wiederheirat zwangsläufig ja sogar, weil das auch mit Schuld auch verstrickt ist, Schuld aber, die bei Christus vergeben werden kann und ein Neuanfang getätigt werden kann. Ich meine, man kann das nicht so ganz ausschließen, dass Paulus das gemeint hat, aber wahrscheinlich scheint es wirklich nicht zu sein. Zumal er in dem gleichen Brief an den Timotheus zwei Kapitel später eben davon schreibt, dass bitte die Leute, die Witwer oder Witwen geworden sind, Männer dürfen sich ruhig damit einbringen, doch bitte wieder heiraten sollten, wenn sie noch keine 60 sind. Er fordert sie geradezu auf. Und die Lebenserwartung war damals ja nicht wie unsere, sondern war ja um einiges niedriger. Er fordert sie geradezu auf, wieder zu heiraten. Dann wird er das alles ausschließen, diesen Personenkreis. Und damals war es ja wirklich häufig so, dass sie einzeln aufgrund von Krankheiten oder insbesondere auch Frauen im Zusammenhang mit Geburten ja auch früher verstarben. Und es war ganz häufig, dass dann noch einmal geheiratet wurde, aus den verschiedensten Umständen. Ich habe mir hier noch Stichwort wirtschaftliche Notwendigkeit aufgeschrieben. Auch das gehörte zur damaligen Zeit dazu. Das war kein Sozialsystem, in das Paulus, wie wir das kennen, in den Paulus diesen Text hineinschreibt. Sondern gerade, weil er die Witwen ja auffordert, wieder zu heiraten, heißt das ja, damit sie versorgt sind. Damit Leben sich auch weiter verantwortungsvoll gestalten kann. Das stand ja damals auch ganz groß im Mittelpunkt. Eine dritte, ich führe das ein bisschen lang aus, muss aufpassen. Dieser Mann darf nur eine Frau haben und eben nicht mehrere. Ich sag mal, gleichzeitig. Wir haben in der Vorbereitung darüber gesprochen und neigen eigentlich zu dieser letzteren Auslegung. Paulus schreibt dies nämlich in eine Zeit hinein, in der die Polygamie, also das mehrfach verheiratet sein, zwar ein bisschen anrüchig war in der Gesellschaft, aber das gab's. Und damals und auch heute noch weit häufiger anzutreffen, neben dem Verheiratetsein nämlich noch eine Liebschaft. Ob offen oder verborgen. Und Paulus sagt hier in dem Text, Leute, Personen, die sich in die Leitung hinein einer Gemeinde berufen lassen wollten, das geht nicht. Das ist nicht in Ordnung. Im Bibeltext geht es um eine soziale, integere Person. Und diese Person, die soll auch im zwischengeschlechtlichen Leben klare und von der Verantwortung geprägte Verhältnisse haben. In solchen Verhältnissen lebend. Selbstverständlich gilt das nicht nur für Personen, die Christen, die in eine Leitung hineinberufen werden. Das gilt auch für andere Personen. Ja, das ist so. Aber für eine Person im Leitungsdienst in einer Gemeinde, die das ausübt, umso mehr, umso deutlicher. Warum? Sie macht sich ansonsten unglaubwürdig. Sie würde sich der effektiven Möglichkeit berauben, andere Menschen auf ein geordnetes, auch geschlechtliches Leben hinweisen zu können. Da wäre die Rückmeldung, ja, du machst das doch auch nicht. Warum soll ich das denn? Und das wäre ausgehebelt. Das wäre nicht in Ordnung. Vielleicht soweit dazu.
Genau, ich denke, wenn ich Ton hätte, einen ganz kurzen Abstecher sollten wir noch machen, auch zu der Tatsache, dass es dieser Text sich ja, oder dass es beginnt mit der Gemeindeleiter soll ein Mann sein, an dem es nichts auszusetzen gibt. Wir berufen als Gemeinde ja jetzt schon seit vielen Jahren auch Frauen ins Leitungsamt oder in Leitungsämter verantwortliche Positionen. Frauen können bei uns predigen und es wäre jetzt sicher ein zu langer Exkurs, nochmal aufzuzählen, wie wir denn zu dieser Sicht der Dinge gekommen sind. Aber im alten Gemeindehaus war es noch in der Oranienstraße, haben wir uns sehr ausführlich auch mit dem Thema beschäftigt. Wir hatten Gemeindeabend hieß das damals noch. Wir haben in den Hauskreisen uns darüber ausgetauscht. Wir hatten eine Mitgliederversammlung, in der darüber gesprochen wurde und sind schließlich miteinander zu der Erkenntnis gekommen, haben dann auch darüber als Gemeinde beschlossen, dass das eben bei uns für Frauen möglich ist. Ein ganz wichtiger Grund dafür ist sicher, dass Jesus selbst im Neuen Testament schon Frauen eine ganz andere Stellung zuweist. Ich möchte nur daran erinnern, jetzt Ostern steht vor der Tür, die ersten Zeuginnen von Jesu Auferstehung, das waren Frauen und das zu einer Zeit, wo Frauen vor Gericht überhaupt kein Aussagerecht hatten. Also was eine Frau durfte als Zeugin eigentlich gar nicht zugelassen werden. Und die sucht Jesus sich aus als die Ersten, die ihn als Auferstandenen sehen und die das weitertragen zu den Jüngern und letztlich auch in die Welt. Das ist natürlich eine riesen Kehrtwende schon per se. Und ein wichtiger Vers, der uns in dem Zusammenhang beschäftigt hat, das war Galater 3, Vers 28. Es hat darum auch nichts mehr zu sagen, ob ein Mensch Jude ist oder nicht Jude, ob im Sklavenstand oder frei, ob Mann oder Frau. Durch eure Verbindung mit Jesus Christus seid ihr alle zu einem Menschen geworden. Und ja, deshalb möchte ich ganz besonders auch alle Frauen in der Gemeinde ermutigen, dass auch ihr euch prüft und vor Gott wirklich fragt, bin ich es vielleicht, ja? Möchtest du mich mit meinen Gaben, mit meinen Dingen, die du in mich reingelegt hast, in so einer verantwortungsvollen Aufgabe haben? Also da von hier vorne nochmal ganz besonders auch die Ermutigung, fühlt auch ihr euch angesprochen und denkt auch ihr mit nach. Das war jetzt ein sehr langer Exkurs. Ihr denkt wahrscheinlich, wir sitzen um 12 noch hier, aber die Kurve. Genau, wie geht's weiter in den Versen 2b und 3?
Da heißt es dann, diese Person soll ein guter Lehrer sein. Okay, da ist wahrscheinlich, das verstehen wir ja recht schnell, da sind wahrscheinlich nicht nur Schullehrer mit gemeint, ja? Sondern Personen, die geistliche Zusammenhänge erkennen und auch vermitteln können, sodass es im Lebensalltag verständlich ist. Also die Personen, die auch die Zusammenhänge in der Bibel wahrnehmen, nicht nur an einem Bibelvers hängen bleiben, und den nicht einzuordnen wissen, wo ordnet er sich dem im großen Ganzen ein, sondern die Parallelen ziehen können und die das auch gewollt sind. Das sind Personen also, die sich im Wort Gottes auch auskennen und die gewillt sind, die eigene Erkenntnis über das, was im Wort Gottes steht und wie es zu verstehen ist, auch an sich selbst zu mehren und darin zu vertiefen. Und das auch mit anderen gemeinsam dann im Wort Gottes zu lesen und danach zu forschen. Personen also, die das in den Vordergrund stellen und nicht persönliche Meinung in den Vordergrund stellen. Personen, die immer da wieder danach fragen, ja, was steht denn zu dem, was du hier sagst? Was steht denn darüber im Wort Gottes?
Und dann gibt es noch den Punkt, man soll nicht am Geld hängen. Das ist etwas in unserem Land, das kann schon eher mal ein Thema sein. Wir müssen ja nicht sagen, dass wir in einem dritten Weltland leben. Ich würde jetzt nicht von mir sagen, dass ich am Geld hänge, aber trotzdem habe ich eine Position, wo ich ganz gut verdiene. Und da stellt sich schon immer mal wieder die Frage, wie weit soll ich gehen mit meinem beruflichen Engagement? Soll ich jetzt in dieser oder in jener Situation noch diese Schippe drauflegen? Weil machen wir uns nichts vor. Mehr Zeit in den Beruf zu investieren, heißt automatisch immer weniger Zeit für die Familie und auch weniger Zeit für die Gemeinde. Und das ist schon eine Herausforderung, wo man sich immer wieder abgleichen muss und gucken muss, ist das noch alles im guten Verhältnis.
Ich fand es auch eigentlich sehr schön, dass auch Gastfreundlichkeit aufgeführt wird mit in dem Text. Warum ist es wichtig, dass man in der Leitungsaufgabe gastfreundlich ist? Ich glaube, wenn man gastfreundlich ist, das heißt, ich bin an dem anderen interessiert. Ja, ich nehme mir Zeit, ich investiere Geld, vielleicht ein gutes Essen, um jemanden besser kennenzulernen. Ich zeige ihm, dass ich ihn schätze und dass mir was an der Beziehung liegt. Ich denke, das ist ganz, ganz wichtig, wenn man Leitungsverantwortung übernimmt, dass das Eigenschaften sind, die einen auch prägen, dass man großzügig ist mit Geld, mit Zeit, mit zu Hause teilen und dass man das auch wirklich gerne mit dem anderen möchte, dass das einem ein Herzensanliegen ist. Deshalb ja, fand ich das sehr schön, dass das für Gott auch was ist, was wichtig ist, dass wir gastfreundlich sind.
Die restlichen Punkte aus den Versen, kein Trinker, freundlich sein, friedliebend sein, die drehen sich irgendwie alle gemein so ein bisschen um Gemäßigkeit. Also Personen, mit denen man gut auskommen kann. Und dann haben wir uns natürlich gefragt, okay, warum sind diese Eigenschaften wichtig? Und ich denke, es ist nicht so schwierig, es liegt auf der Hand. Eine leicht aufbrausende Person ist einfach schwierig im Umgang. Das ist dann im Team so, das ist aber auch im Umgang mit der Gemeinde so. Und da ist der friedliebende Aspekt auch wichtig. Und der friedliebende Aspekt ist aber auch etwas, was kommt nicht von alleine. Dem muss man nachjagen. Und da muss man hinterher sein. Und das ist etwas, was man auch aktiv wollen und tun muss. Und zu den anderen Punkten, die dort drinstehen, oder allgemein viele Punkte, die im Bibeltext drinstehen, die kann man auch gut für sich selbst erfahren, ob man das kann, ob einen Gott da gesegnet oder begabt hat, indem man einfach einen Gabentest macht. Und das sind einfach die wichtigen Voraussetzungen vom Bibeltext, werden in so einem Gabentest abgefragt, in Anführungszeichen. Gastfreundschaft ist da zum Beispiel drin, Leiten, Lehre, Hirtendienst, alles wichtige Eigenschaften im Zusammenhang mit Leitung in der Gemeinde. Und möchte einfach nochmal daran erinnern, dass wir ein Gabenseminar regelmäßig anbieten und dass man den Gabentest natürlich auch alleine machen kann oder eine gute Möglichkeit ist auch in meinem Hauskreis. Dann hat man andere Leute, mit denen man drüber sprechen kann, sich austauschen kann und sich ein bisschen gucken kann, wie ist so der andere, wie bin ich selbst. Also ich ermutige euch, das beschäftigt euch damit und macht das. Und im Timotheus-Text geht es dann weiter in Versen 4 und 5 mit weiteren Eigenschaften. Da heißt es, er muss die Pflichten eines Familienoberhaupts vorbildlich erfüllen und Kinder haben, die ihn achten und ihm gehorchen. Denn wenn jemand seine eigene Familie nicht zu leiten versteht, wie kann er dann die Sorge für die Gemeinde Gottes übernehmen? Was meint ihr, warum ist das wichtig?
Vielleicht bei dem ersten, in der Familie ist sowas wie so ein Übungsfeld im Kleinen, was man dann in das große Feld hin mit ausdehnen kann. Wer Verantwortung im Kleinen übernommen hat, der kann auch Verantwortung im Großen übernehmen, in einem guten Sinne.
Ich denke, gerade in der Familie lebt eben einfach von Beziehung. Das, was uns trägt miteinander und was auch manchmal hilft, dass wir uns aushalten, sage ich mal, das ist die Liebe. Ja, ich habe meinen Mann lieb, auch wenn der mich manchmal ärgert. Und das ändert sich nicht, diese grundsätzliche Liebe. Und so ist es auch mit den Kindern und genauso umgekehrt. Ja, dieses Beispiel der Familie zeigt einfach, wie wichtig das als Basis auch ist, für ein gutes Miteinander dann auch im Feld der Gemeinde, die ja genauso eine Familie ist. Wir sagen ja nicht umsonst, wir sind Geschwister.
Ja. Es gibt noch eine Parallelstelle oder einen ganz ähnlichen Brief, den der Paulus geschrieben hat, nämlich der Titusbrief. Und da steht im Kapitel 1, Vers 6, B, wenn einer unbescholten und Mann einer einzigen Frau ist, mit gläubigen Kindern, die nicht unter dem Vorwurf der Liederlichkeit stehen oder ungehorsam sind. Das ist jetzt nochmal ein bisschen ein anderer Zungenschlag. Das steht jetzt so da nicht mit drin, mit gläubigen Kindern. Wie interpretieren wir das?
Gläubige Kinder ist ja nicht immer gegeben, ne? Und für uns auch vor allen Dingen nicht machbar. Das wünschen sich die Eltern zwar sehr, dass ihre Kinder zum Glauben an Jesus Christus kommen, aber machen können sie es nicht. Aber sie können etwas anderes. Sie können ein Umfeld schaffen als Eltern, das eine vertrauensvolle Liebe, die Kinder sehen können, dass die Eltern in einem vertrauensvollen Liebesverhältnis mit Christus stehen. Dass in positiver Sinne auch vom Wort Gottes gesprochen wird, Gottes Liebe gelebt wird. Dabei ist es dann immer noch ein Geschenk. Man kann es nicht machen, dass Kinder zum Glauben kommen. Peter Strauch hat dazu hier in seinem Buch, hier typisch FEG, etwas auch dazu geschrieben. Er schreibt hier, Probleme bereiten immer wieder die vor allem bei Titus genannten familiären Voraussetzungen. Also er soll gläubige Kinder haben, steht dort. Das dort im griechischen Grundtext gebrauchte Wort, Pistos heißt das, bedeutet aber auch treu, zuverlässig, glaubwürdig sein. Außerdem meint das griechische Wort hier für Kind wirklich ein Kind im häuslichen Familienkreis. Also der Titusbrief kann also unmöglich so verstanden werden, dass nur der Gemeindeältester sein kann, dessen Kinder sich zu Jesus Christus bekehrt haben. Auch die besten Eltern können ihre Söhne und Töchter nicht zu Christen machen, so sehr sie sich das auch wünschen. Ich bin überzeugt, dass Titus hier nichts anderes gemeint hat als im ersten Brief an den Timotheus. Er soll dem eigenen Haus gut vorstehen und seine Kinder zum Gehorsam erziehen, also dem Glauben nacheifern zu wollen, Verständnis zu haben für den Glauben. Ich fand, das hat er ganz gut so formuliert.
Ja, ich empfinde bei dem Vers auch so ganz stark diese Hilflosigkeit, die wir auf beiden Ebenen manchmal haben, ja, die wir haben als Eltern, die ein Kind haben, das nicht gläubig ist. Ja, du betest, es bricht dir das Herz eigentlich, du guckst zu und wünschst dir ganz viele Dinge anders, du versuchst Einfluss zu nehmen, aber du weißt, oder ich weiß ja auch letztlich, ich kann es nicht machen, ja, das kann nur Gott machen. Ich muss mein Kind seinen eigenen Weg gehen lassen, er schafft die Veränderung. Und genau so erlebe ich es eben auch manchmal in der Gemeinde. Ich erlebe Dinge, die mir fast das Herz brechen, Dinge, die mich traurig machen, die mich umtreiben und wo ich trotzdem letztlich merke, das kann ich nicht machen. Ja? Ich bin so der Problem gebannt, so ein bisschen der Typ, genau. Und manchmal, wenn ich einmal weiß, woran es liegt, dann muss man das doch auch irgendwie wuppen können. Aber so ist es nicht. Und da erinnert mich dieser Vers auch immer wieder dran, dass es Dinge gibt, die Gott mir auch bewusst aus der Hand nimmt und auf die ich keinen Einfluss habe und wo ich mich letztlich einfach nur an ihn hängen kann und immer wieder bitten, mach du es. Ja? Und von daher, ja, das ist schon ein Vers, über den man viel nachdenken kann. Dass wir letztlich in unserer Verantwortung immer wieder von Gott so abhängig sind und dass das, was uns letztlich trägt, darin unsere Beziehung zu Jesus ist. Darum geht es auch noch in einem weiteren Text aus dem Neuen Testament, den wir euch auch noch in dem Zusammenhang gerne vorstellen wollen. Das ist der Text in 1. Petrus 5, die Verse 1 bis 7. Eure Ältesten ermahne ich, als Mitältester und Zeuge der Leiden Christi, der auch an der Herrlichkeit teilhaben soll, die sich offenbaren wird. Weidet die euch anvertraute Herde Gottes, nicht gezwungen, sondern freiwillig, wie Gott es will. Auch nicht aus Gewinnsucht, sondern mit Hingabe. Seid nicht Beherrscher der Gemeinden, sondern Vorbilder für die Herde. Wenn dann der oberste Hirt erscheint, werdet ihr den nie verwelkenden Kranz der Herrlichkeit empfangen. Sodann ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter, alle aber begegnet einander in Demut. Denn Gott tritt den Stolzen entgegen, Demütigen aber schenkt er seine Gnade. Beugt euch also in Demut unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöht, wenn die Zeit gekommen ist. Werft all eure Sorge auf ihn, denn er kümmert sich um euch.
Leitung, so heißt es hier, soll also dienenden Charakter haben. Sie ist kein Selbstzweck. Bei der Leitung geht es um, bei dem Bild, was hier aufgenommen wird, es geht um die Herde, also sprich die Gemeinde. Die Herde steht für Gemeinde. Es geht um die Herde, die steht im Vordergrund und nicht der Hirte, also nicht der Leiter. Und Besitzer dieser Herde, Besitzer der Gemeinde ist Gott selbst, nicht der Hirte. Dem Hirten aber ist da was anvertraut, die Herde. Und er hat die umfassende Aufgabe des Weidens. Ich weiß nicht, welche Vorstellung wir manchmal so von einem Hirten haben. Da gibt es ja vielleicht das idyllische Bild, der steht auf seinem Stock gestützt am Wiesen, auf der Wiese drauf und rundherum grasen die Schafe ganz friedlich. Und irgendwann ist Abend und dann geht der Hirte nach Hause, da hat er sein Ding getan. Das ist nicht die Aufgabe eines Hirten, das gehört auch zur Aufgabe eines Hirten. Aber Weiden umfasst noch viel mehr. Weiden umfasst auch Fürsorge und Versorgung. Also Versorgung, das Gras und Wasser zu haben, ja, mal ohne Bild gesprochen. Versorgung bedeutet dann, verantwortlich zu sein für eine gute Lehre. Für Glaubensgrundlagen zu vermitteln. Für das zu vermitteln, was Gott eigentlich möchte im Leben von Christen. Und das ist meistens mehr, als der Einzelne im Blick hat. Oder es gehört dazu Fürsorge. Fürsorge treffen. Und das ist ja dann, Fürsorge ist nicht nur allgemein, sondern Fürsorge wird dann auch sehr persönlich, während das andere eher ein bisschen grundsätzlicher ist. Fürsorge wird sehr persönlich. Und so gehört es zur Aufgabe der Leitung, auch persönlich Menschen nahe zu gehen. Und das erleben wir in der Leitung auch. Wir beschäftigen uns viel mit einzelnen Personen in unseren Leitungssitzungen. Immer der erste Punkt nach der Beschäftigung mit dem Wort Gottes und das gemeinsame Beten daraus. Und manchmal lesen wir auch einen anderen Text dazu. Aber dann kommen Personen. Wir beschäftigen uns mit Personen, weil das zu unserer genuinen Aufgabe als Leitung gehört. Dann werden Gespräche geführt, Personen persönlich nachgegangen. Wir beten für Personen in bestimmten Lagen, manchmal mit ihnen sogar, aber manchmal auch nur wir im Leitungskreis für besondere Anliegen, die Personen haben.
Weiden heißt aber auch, dass man die Schafe erstmal zu einer Wiese führen muss, wo sie weiden können. Von alleine passiert das ja auch nicht. Und das heißt auch, man muss erstmal wissen, wo wollen wir denn hingehen als Gemeinde? Oder was ist denn jetzt das, was vielleicht auch verändert werden muss, wenn irgendwo eine Wiese mal abgegrast ist? Und das heißt dann auch, dass man als Leitung vorausgehen muss und dass man auch letztendlich die Verantwortung für den eingeschlagenen Weg übernehmen muss. Das gehört zum Weiden auch dazu, also den Platz suchen, wo kann man denn überhaupt weiden, wo gehören wir denn hin, was sollen wir machen?
Wir kürzen ein bisschen ab, meinte Christina gerade. Also da heißt es hier das Bild hier, Verantwortung vor Jesus als dem obersten Hirten, das wird hier aufgenommen. Davon ist in diesem Bibeltext also die Rede. Es ist richtig, Leitung muss sich klar darüber sein, vor Christus einmal Rechenschaft über den Dienst abzulegen. Andere Bibelstelle, Hebräer 13, wird es auch nochmal ausgeführt. Aus diesem Grund geht man in der Leitung hoffentlich sehr bedachtsam auch mit Personen um. Aber diese Rechenschaft ablegen vor Christus ist auch wieder sehr tröstlich und sehr schätzend. Sie ist nämlich nicht auf den anderen Menschen fixiert, sondern auf Christus fixiert. Rechenschaft ableben vor dem obersten Hirten, heißt es hier. Es geht darum, also was bei ihm wichtig ist und was bei ihm richtig ist. Und das kann durchaus etwas anderes sein, als der einzelne Mensch meint, was richtig wäre. Und das schafft darum, weil wir als Leitung rechenschaftspflichtig sind, in besonderem Maße vor Christus, auch nochmal eine notwendige und gute Freiheit im Umgang mit Menschen.
Das kann aber auch nur dann funktionieren, denke ich, wenn tatsächlich die Beziehung einfach durch ein ganz tiefes Vertrauen geprägt ist, und zwar in beiden Seiten. Das, finde ich, zieht sich ja durch diesen Text auch ganz stark durch. Der eine kann sich auf den anderen verlassen, der eine kann dem anderen vertrauen. Der Hirte geht so mit der Gemeinde um, dass sie vertrauen kann, dass sie mitgehen kann, ehrlich, liebevoll, authentisch. Und die Gemeinde, die Herde, spiegelt aber auch dieses grundsätzliche Vertrauen zurück und sagt, ja, wir gehen gerne mit. Ich denke, Vertrauen, das ist das, was den Boden schafft für positives Feedback, genauso wie auch für hilfreiche Kritik, und zwar in beide Richtungen. Diese Rechenschaft vor Jesus als dem obersten Hirten, das heißt für mich auch immer wieder, dass ich Versagen eingestehen kann, dass ich Vergebung holen kann bei meinen Geschwistern und genauso auch umgekehrt. Jesus schafft einfach diesen Boden für ein gutes Miteinander in der Gemeinde. Er ist unser Beispiel, er ist der, nach dem wir uns richten und nach dem wir uns ausstrecken und der unsere Beziehungen zueinander wirklich auch prägen soll. Und ich finde den letzten Vers, mir war nie wirklich klar, bis wir uns jetzt mit dem Text beschäftigt haben, dass der in diesem Zusammenhang steht, also im Zusammenhang der Herde, des Hirten, des Leitens, des Dienens. Finde ich wunderbar, dass ich glaube, wir können es uns leisten, einander in Demut zu begegnen, weil letztlich Gott ist, der uns kennt und der sich um uns kümmert und auf den wir unsere Sorgen werfen können. Er ist der, der uns auch letztlich, ja, der unsere Sache vertritt, sage ich mal. Und das finde ich eine wunderbare Zusage, gerade auch in diesem Zusammenhang des Leitens, des Folgens, des Vertrauens.
Ja, das war ein wichtiger Bibeltext, der wertvolle Aspekte enthält. Und jetzt kommen wir aber nochmal zurück zum Timotheus, die Verse 6 und 7. Da heißt es, er darf nicht erst vor kurzem Christ geworden sein, sonst wird er stolz und der Teufel wird im letzten Gericht gegen ihn auftreten, sodass Gott ihn verurteilen muss. Auch außerhalb der Gemeinde muss er in gutem Ruf stehen. Es darf nichts Belastendes gegen ihn vorgebracht werden können, sonst kann ihm der Teufel daraus einen Strick drehen. Auch in diesem Text wird nochmal der selbstverständliche Anspruch, ein ganzheitliches Leben mit Gott zu leben, deutlich. Denn nur so sind wir glaubwürdig. Vor anderen Menschen und vor der ganzen Gemeinde. Diese Verse machen auch deutlich, dass Menschen in Leitungsaufgaben gewissermaßen ein Aushängeschild der Gemeinde sind. Und klar, seitdem ich in der Gemeindeleitung bin, denke ich auch nochmals anders darüber nach, wie ich in der einen oder anderen beruflichen Situation reagiere. Einige von meinen Kollegen wissen, dass ich in einer Gemeinde bin und dass ich dort in einer Leitung bin. Und da denke ich, beobachten sie mich und mein Verhalten vielleicht nochmal mit anderen Augen. Das heißt natürlich nicht, dass nicht alle Christen dazu aufgefordert wären, ein ganzheitliches Leben mit Gott zu leben, aber das Amt in der Gemeindeleitung fordert das nochmal ein bisschen besonders.
Ja, das denke ich auch. Ein Aspekt, der ja auch noch genannt wird und über den wir, glaube ich, nicht so oft gerne nachdenken, das sind einfach die Angriffe des Teufels. Und ja, ich habe gedacht, ich frage euch einfach mal, denkt ihr, dass man in der Leitungsaufgabe auch in besonderer Weise solchen Angriffen ausgesetzt ist? Wir erleben das ja immer wieder im Alpha-Kurs zum Beispiel, wenn Leute neu zum Glauben kommen, dann spüren wir manchmal direkt, wie der Teufel an denen zieht und zerrt. Also es ist eine Präsenz. Glaubt ihr, dass auch so eine besondere Aufgabe dazu führt, dass uns der Teufel mehr ins Visier nimmt?
Das denke ich schon, weil er hat kein Interesse daran, dass eine Gemeinde gut funktioniert. Und ja, Leitung ist da ein wichtiger Aspekt. Und da wird er natürlich versuchen, etwas dagegen zu unternehmen. Und das erleben wir auch hier und da. Das denke ich schon, ja.
Ich würde ihm zustimmen. Das ist nicht immer so, aber tatsächlich ist es doch öfters so.
Also im Alpha-Kurs beten wir auch immer ganz intensiv, gerade für unsere Leute, die neu zum Glauben gekommen sind. Und ich möchte mir wirklich wünschen, dass auch für die Leute, die jetzt zum Beispiel sich überlegen, bin ich berufen, will Gott mich haben, dass wir als Gemeinde das auch besonders im Blick haben, dass wir sie umbeten, dass sie wirklich geführt vom Heiligen Geist zu guten Entscheidungen kommen. Und genauso auch für uns, für die aktuelle Leitung, dass Gott uns wirklich schützt und ja, uns stark macht, auch zu widerstehen da, wo wir angegriffen sind. Ich denke, das ist ganz wichtig, wenn ihr uns da immer wieder begleitet und für uns auch betet und für uns mit einsteht.
Wir können nicht alle sagen, was zum Leitungsdienst und Aufgaben gehört. Wir haben dahin auch nochmal ein Stundenblatt ausgelegt. Wer möchte, Kreise, die sich weiter beschäftigen können mit weiteren Aspekten, die zur Gemeindeleitung gehören. Bitte nehmt euch das gerne mit. Das ist so. Aber wir müssen, glaube ich, jetzt hier langsam zum Schluss kommen. Resümee ziehen. Wie würde das aussehen? Unser Resümee.
Ja, für mich ist das Resümee ja tatsächlich ein Resümee, weil die Zeit meiner Zugehörigkeit zur Leitung, zumindest in der Gemeindeleitung, sich dem Ende neigt. Und ja, wenn ich zurückblicke, dann denke ich, ja, das ist...
Und sich dem Ende neigt, heißt, und du dich jetzt bei der kommenden Wahl nicht widerstellst.
Genau, und mich nicht widerstelle, ja. Und wenn ich zurückblicke, dann denke ich, ja, das ist eine wunderbare Aufgabe, in der man wunderbare Erfahrungen macht und Gott eingebrauchen kann auf eine Weise, die man sich vorher auch nie hat träumen lassen. Es ist herausfordernd, aber es ist eine tolle Art der Herausforderung. Gott will uns wachsen lassen in unserem Dienst und ich denke, das habe ich in meinem Leben schon auch erlebt. Ich habe mich verändert, das ist schön und es hat gut getan zu sehen, dass Gott mit mir was anfangen kann, ja in all meiner Schwachheit, in all meiner Begrenztheit, mit all meinen Fehlern, unter denen ihr auch manchmal leiden musstet. Aber es ist auch eine große Verantwortung und etwas, was ich auch im Nachhinein wirklich noch mit viel Respekt betrachte. Also die Liste der Vorgaben und die Liste der Aufgaben ist lang und ich denke, wenn wir das von uns aus machen müssten, da können wir nur scheitern. Und ja, auch der Gedanke, vor Jesus mal Rechenschaft ablegen zu müssen, der verlangt mir schon viel Respekt ab und der erfordert viel Vertrauen einfach auf Jesu Gnade immer wieder. Ja.
Ich sehe das mit der herausfordernden Aufgabe auch so und ich erweitere nochmal und Paulus, bin ich nochmal hängen geblieben, er benennt es aber als eine besondere und schöne Aufgabe, das gehört auch dazu. Ich dachte, ja, Paulus, hast du recht. Ich lese uns dazu nochmal in Apostelgeschichte 20, da ruft Paulus die wird berichtet, dass er die Leitung zusammenruft nochmal und mit ihnen spricht. Und er sagt dort, gebt Acht auf euch, so spricht er zu den Leitern, auf euch, und auf die ganze Herde, also die Gemeinde, in der euch der Heilige Geist zu Vorstehern bestellt hat, damit ihr als Hirten auch für die Kirche des Herrn sorgt, die er sich durch sein eigenes Blut erworben hat. Das ist schon auch ein Vorrecht, darum zu wissen, letztendlich vom Geist Gottes in diesen Dienst auch hineingeführt zu sein. Das gibt auch nochmal ein Standing von Gottes Seite her, das ganz wichtig ist. Hineingeführt und auch immer wieder auch geleitet in diesen Dienst. Rede ich mal persönlich. Durch diesen Dienst kommt man auch immer wieder in Situationen, die für andere Menschen, darf ich mal so ein bisschen so was katholisch sagen, hochheilige Momente sind. Wo man dabei sein darf, wo es Schnittstellen im Leben gibt, Weichenstellungen. Und da darf man Menschen mit begleiten und das ist eine wunderschöne Aufgabe.
Ja, wenn ich nochmal so an den ganzen Bibeltext oder die verschiedenen Texte denke, die wir gelesen haben heute und uns angeschaut haben, dann denkt man schon, die Messlatte ist sehr hoch. Aber Jesus beruft uns auch in unserem Scheitern und unserem Versagen. Uns geht nicht um ein fehlerloses Leben, sondern es geht um unsere Beziehung und unsere Abhängigkeit zu Christus. Und die Berufung von Simon Petrus macht das deutlich. Im Johannes 21, Verse 15 bis 17 steht Folgendes. Als sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese? Er antwortete ihm, ja Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Jesus sagte zu ihm, weide meine Lämmer. Zum zweiten Mal fragte er Simon, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Er antwortete ihm, ja Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Jesus sagte zu ihm, weide meine Schafe. Zum dritten Mal fragte er ihn, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Da wurde Petrus traurig, weil Jesus ihn zum dritten Mal gefragt hatte, liebst du mich? Er gab ihm zur Antwort, Herr, du weißt alles, du weißt, dass ich dich liebe. Jesus sagte zu ihm, weide meine Schafe. Ich denke, ihr wisst, in welchem Kontext dieser Text steht, nämlich nach seinem Scheitern, nachdem er ihn verraten hatte und ihn geleugnet hat. Und trotzdem sagt Jesus, ich berufe dich. Und was wichtig ist, ist, ob du mich liebst. Und das ist die Hauptfrage, die sich stellt, unsere Jesusliebe. Das ist das, worauf es ankommt. Und er ist der, der uns trotz Scheitern immer wieder aufbaut und uns für den Dienst ausrüstet.
Ja, wir haben ganz bewusst diesen Text auch ans Ende dieses Predigtgesprächs gestellt. Weil er wirklich so auf den Punkt bringt, worauf es letztlich ankommt, nämlich auf unsere Beziehung zu Jesus. Wir haben ganz viele Texte jetzt angeguckt, haben über das eine und andere gesprochen im Zusammenhang um Leitung. Und so ein Predigtgespräch war jetzt für euch, für uns alle was ganz Neues, aber wir dachten, so wird vielleicht deutlicher und für euch auch lebendiger, was diese Texte zum einen für unser Verständnis von Leitung bedeuten und auch wie sich das in der Gemeindearbeit hoffentlich ausprägt. Wir wünschen uns sehr, dass ihr im Zuhören und im Mitdenken gute Impulse bekommen habt für unsere Wahl zur Gemeindeleitung. Was bedeutet diese Aufgabe vielleicht für mich? Wen könnte ich als Leiter in dieser Gemeinde sehen? Will Gott mich berufen in ein Leitungsamt? Was hält mich vielleicht auch ab, ein Ja dazu zu haben, Ja dazu zu sagen? In all unserem Nachdenken sind wir abhängig von unserer Beziehung zu Jesus, sind wir abhängig von der Leitung durch Gottes guten Geist. Und deshalb möchten wir zum Ende der Predigt auch darum einfach nochmal bitten. Und ich bitte euch dazu aufzustehen. Vater im Himmel, ich möchte dir danken für dein gutes Wort. Ich möchte dir danken dafür, dass es uns in so vielen Bereichen unseres Lebens und unserer Arbeit wirklich Richtschnur und Messlatte ist, an der wir uns ausrichten können. Ich möchte dir danken für die vielen wunderbaren Beispiele und Vorbilder, die du uns gibst, für die klaren Anweisungen. Ich möchte dir auch danken für die Worte, über die wir länger nachdenken müssen. Ich danke dir dafür, dass du es uns aufschließen willst. Ich danke dir, dass du in unser Leben sprechen möchtest und auch ganz klar jetzt in diese Zeit der Gemeindeleitungswahl hier in Dillenburg. Vater im Himmel, wir bitten dich miteinander als deine Gemeinde und als deine Kinder, dass du uns führst und leitest durch deinen Heiligen Geist. Bitte öffne du unsere Herzen, schenk, dass wir uns danach ausstrecken, wirklich von dir geleitet zu sein, dass dein Wort in unser Leben fallen kann, dass wir hören, dass wir gehorsam tun, was du von uns möchtest, dass wir in ganz enger Verbindung stehen zu dir. Danke, dass wir dir das anbefehlen dürfen. Leite uns durch deinen Heiligen Geist. Amen. Amen.